entscheiden, ob das jetzt Antwort genug ist.
Ja, ich wollte genau ein bisschen was, wenn Sie dann mit dem Beispiel Sowjetunion, mit dem ehemaligen Sowjetunion gemacht. Wie gesagt, die Staaten im ehemaligen Sozialismus haben entschieden, Kapitalismus einzuführen. Aber diese Entscheidung kommt nicht einmal selbstständig von diesen Staaten, sondern die kapitalistischen Staaten und Klassen haben sie Einfluss genommen. Sie konnten nicht weiter. Und sie haben einfach das, nur dieses, diese Klasse waren und die haben für dieses Recht entschieden. Aber sie haben nicht irgendwie demokratisch und selbstständig entschieden, sondern sie waren abhängig von dieser Ökonomie, Wirtschaft und so weiter.
Also dazu würde ich sagen, erstens, sie haben sich halt auch davon abhängig gemacht. Das war ja in dem Sinn nicht wie das, was zugleich ja passiert ist, ein Rüstungswettlauf, der Versuch einer Erpressung des Ostblocks, sich klein beizugeben, aufzugeben. Daneben hat er erstens in diesem Rüstungswettlauf sich die Sowjetunion durchaus behauptet, zweitens, sie hat ja ihre, und mit dem Gorbatschow ist das ja sehr handfest gewesen, nicht einfach sich einem Erpressungsverhältnis gebeugt und dann auch weltpolitisch den Standpunkt vertreten, wir geben hier notgedrungen unser altes System auf und lassen uns zum anderen System bekehren, sondern das war ein, egal wie umständlich oder mit welchen Zwischenschritten, ja durchaus praktizierte und frei und dann auch von Staats wegen, von oberster Stelle aus, in Gang gesetzter praktischer Lernprozess, der in einer ganzen Perestroika ja vorgelegen hat mit dem Urteil, die alten sozialistischen Verhältnisse taugen nichts, eigentlich, und an China ist ein anderer Fall, wo man das sehen kann, streben diese Staaten jetzt, und das ist der zweite Gegeneinwand, den ich gegen dieses, die haben ja nicht anders gekonnt, sagen will, streben jetzt nach Kräften und sehr freiwillig eben genau die Bewährung in den kapitalistischen Verhältnissen an, in denen sie jetzt sich auf die gleiche Stufe in der Konkurrenz zu den gleichen Potenzen hinarbeiten wollen wie die großen kapitalistischen Nationen. Also sowohl Russland wie China haben sich ja nicht schweren Herzens dem Weltmarkt geöffnet, sondern spätestens jetzt sind sie mit Werf unterwegs, übrigens ja auch nicht ohne Erfolg, und haben eben diese Sorte Herrschaft, diese Sorte, es kommt darauf an, in der Gesellschaft Kapitalismus zu entfalten, das Geld vermehren überhaupt zum Zweck der Gesellschaft zu machen. Und sich daran dann staatlich zu bedienen, eben das zu ihrem Programm gemacht. Also deswegen, ich wollte jetzt sowieso keine große Geschichte der Auflösung des Ostblocks machen, sondern eigentlich nur den Fingerzeig drauf machen. Das waren so die großen Ausnahmen von den Grundsätzen, die ich hier erläutern will, die sich in den letzten Jahrzehnten eben auch zu dem Standpunkt haben, hinbequemt haben, wurscht jetzt mit wie viel Erpressung von außen, mit wie viel eigenem freiwilligen Beschluss, auf jeden Fall sich zu der Lehre bekannt haben, dass auch für sie Kapitalismus das passende Mittel ist und sich entsprechend um- und neu aufgestellt haben. Also das erste banale Argument, wie gesagt, was ich lancieren wollte, war dieses, naja, Kapitalismus, das ist die Entdeckung von Staaten, die sich zur fördernden, zur organisierenden Gewalt deswegen machen, ja wegen der Entdeckung, dass sie darin im Zweck privater Bereicherung, in dem Zweck Wachstum privaten Reichtums als gültigen Prinzip überhaupt auch die beste Grundlage für ihre eigenen staatlichen Machtgrundlagen haben. Und diese Verschränkung, also von privatem Bereicherungsinteresse und Funktionalisierung fürs Herrschaftsinteresse, also des Herrschaftsinteresses mit den Interessen des Herrschaftsinventars, also diese Verschränkung ist eigentlich verobjektiviert im Geld. Also ich kann dazu jetzt nicht alles erzählen, es ist ja klar, wie so eine kapitalistische Gesellschaft verfasst ist, wie was das Geld alles einschließt. Aber so viel möchte ich schon dazu sagen. Das Geld hat ja einen eigentümlichen Doppelcharakter. Nämlich einerseits einen ökonomischen Gehalt, der überhaupt nicht selbstverständlich ist, den der Marx mit abstraktem Reichtum kennzeichnet, dazu so viel wenigstens. Also Geld, das ist ersichtlich der Reichtumsgegenstand, also der Reichtum getrennt von allen materiellen Mitteln. Es ist als Materiatur, als Maß zugleich Mittel der privaten Aneignung von allen diesen materiellen Mitteln, eben in dem Maße, wie man über es verfügt. Also repräsentiert es die private Zugriffsmacht auf jedweden Reichtum und damit zugleich den Ausschluss aller anderen. Und als solches ist es Selbstzweck, weil halt mit ihm alles zu kaufen, alles zu erwerben ist, ohne es aber nichts. Also umgekehrt heißt es, die ganze materielle Produktion, die Produkte der Arbeit sind Mittel für Geld, der Charakter des Reichtums ist also kein organisierter Zusammenhang, kein Zusammenwirken, sondern es existiert alles als Privateigentum, von dem also immer andere ausgeschlossen sind, und im Geld, auf das es deswegen jeden ankommt, weil man damit die Potenz zum Zugreifen auf das Eigentum als solches in Händen hält. Also ist auch Vermehrung und Aneignung dieses im Begriff des privaten Reichtums durchs Arbeiten, durchs Produzieren, durchs Kaufen und Verkaufen der waltende gesellschaftliche Zweck, den alle konkurrierend eben als Interessenten daran, sich anzueignen, verfolgen. Das schließt unter anderem den Gegensatz von Geldbesitzern, von denen, die davon genug haben, und von anderen, die mehr oder weniger eigentumslos sind, ein. Und davon genug haben, heißt eigentlich, mit ausreichend Geld auch die Macht haben, die Arbeit anderer so zu kommandieren, dass sie ständig den Reichtum für einen mehren, nämlich arbeiten in der Art und Weise, dass sie weniger kosten, als sie über ihren Gebrauch verdienen, also sich der Anwenderseite und ihrem Geldvermehrungsinteresse zur Verfügung stellen müssen. Anders gesagt, Arbeit, und auch das ist was, was der Staat dann zu schätzen und zu organisieren weiß, findet also bloß statt, damit und wenn dadurch genügend Reichtum in Eigentumsform für die Anwender der Arbeit garantiert produziert wird. Also genügend Waren, die man lohnend versilbern kann, weil man über die bezahlte Arbeitskraft verfügt und die laufend mehr geldwertes Zeug produziert, als sie selber kostet. Also insofern schließt das Geld ökonomisch auch ein ganzes gegensätzliches gesellschaftliches Verhältnis ein, eben ein Klassenverhältnis, das hoheitlicher Gewalt bedarf, und umgekehrt, an dem dieser hoheitlichen Gewalt liegt und das sie deswegen auch zu ihrer Sache macht. mit dem Geld ist also Ausbeutung, mal so gesagt, fest etablierter Sachzwang und Interesse aller Beteiligten, übrigens sogar der Arbeiterschaft, insofern, als sie auf solche Arbeit angewiesen ist, weil es anderes, ein irgendwas Bequemeres, ein Selbstgenügsameres, ein unmittelbar für die Produzenten produktiveres Schaffen eben nicht gibt. Das ist die eine Seite. Andererseits, auch das ist eigentlich bekannt, aber will ich erinnern, hat das Geld selber unmittelbar hoheitlichen Charakter. Es ist eben nicht nur gesellschaftlich verankerter Staatszweck, sondern es ist auch Staatswerk. Der macht sich nämlich einerseits zwar selber von der Geldvermehrung seiner Gesellschaft abhängig, indem er in seinem Zugriff auf den gesellschaftlichen Reichtum den Geldumgang seiner Privatbürger glatt imitiert. Also Geld einnimmt, ausgibt, Schulden macht, bezahlt, aber alles eben als hoheitliche Gewalt. Er finanziert sich mit Geld, aber er verdient es nicht, sondern nimmt es sich. Und er fungiert zugleich als Instanz, die die gesellschaftliche Gültigkeit des Geldes garantiert, und zwar materiell durch Zettel, die pur dank staatlicher Gewalt erstmal als Geld fungieren, also auch den ökonomischen Zwang beinhalten, es zu verdienen und zu mehren. Außerdem macht sich eine Staatsgewalt von der Bindung an den schon produzierten Reichtum unabhängig, also auf der anderen Seite eben auch unabhängig. Es wäre ja auch absurd, wenn das Geldwachstum, was Basis der Macht sein soll, ausgerechnet dann sich die Hoheit durch den Gang des Geldvermehrens schlicht begrenzen ließe. Also der Staat nimmt deswegen neben seinen Steuern bei seiner Gesellschaft Kredit, legt Staatsschulden auf, die schon wieder eigentlich hoheitlich garantiert und mit Zinsversprechen versehen sind und die von Banken und Geldbesitzern als verlässliches Vermögen genommen werden, um mit diesen qua Gewalt vertrauenswürdigen Schulden stattet er eine ganze Geldwirtschaft, deren Agenten, Banken, die Finanzmafia, also mit hoheitlich verbürgten Kreditmitteln aus und entfesselt so das Kreditwesen. Also ein gewisses, aber eben kapitalistische Verhältnisse auszeichnendes Paradox, das da im Geld vorliegt, nämlich ausgerechnet die Instanz, die überhaupt nichts schafft und produziert, die überhaupt keinen Reichtum vermehrt, sondern eigentlich bloß sich aneignet und aufzehrt für ihre Gewaltbedürfnisse. Die schafft und produziert immerzu eins, nämlich Geld, also Mittel für die nationale Geschäftswelt und damit allerdings zugleich auch den Anspruch an die, damit ein Wachstum ihres privaten Reichtums zu produzieren. Mit seiner Geldhoheit leistet sich also so ein Staat einen ständigen Vorgriff auf die gesamtgesellschaftliche Geldvermehrung. Erstens in der Sicherheit, dass er das seiner Gesellschaft als ihr Geschäftsmittel aufnötigen kann, und zweitens mit dem Auftrag an seine Geschäftswelt, die soll damit ihren Zweck verfolgen, nämlich möglichst erfolgreich das Geld als Kapital fungieren lassen, um möglichst viel lohnende Arbeit kommandieren. So macht sich also so ein Staat mit seinem Bedarf nach Verfügung über Geld zum Hebel des kapitalistischen Wachstums und zum Diener von dessen Agenten. Das Wachstum des Geldvermögens in solchen Gesellschaften bilanziert sich deswegen auch doppelt, nämlich einerseits in Gestalt der Privatvermögen, des Konkurrenzerfolgs der Agenten dieser privaten Reichtumsvermehrung gegeneinander und andererseits gesamtgesellschaftlich, staatlich als nationales Wachstum, das mit seinem Geld zustande kommt und seine Geldehoheit ökonomisch ins Recht setzt. Also da wird dann bilanziert, wie weit die durch den Staat geschaffenen Geld- und Kreditmittel eigentlich kapitalistisch getaugt haben, also wie weit das kapitalistische Wachstum als Grundlage einer wirklichen materiellen Finanzmacht des Staates zustande gekommen ist. Und darum geht es dann auch einer solchen Staatsgewalt, dafür macht sie sich stark. Und die darin eingeschlossenen Gegensätze regelt und beaufsichtigt sie. Und das ist eigentlich der ganze Gehalt ihres Gewaltmonopols nach innen. Zweite Abteilung dieses Kapitels über den Weltmarkt, bei dem wir ja so gesehen noch gar nicht sind. Ja, was dann so ein kapitalistischer Staat vom Ausland will. Schlicht und generell gesagt, er verlangt von dem, dass es ihm im Prinzip denselben Zweck erfüllt, nämlich dauerhaft als eine ebensolche nationale Bereicherungsquelle fungiert. Wenn wir mal unter das bisherige im Hinblick auf die Staatenwelt einen Strich zieht, kann man ja sagen, da leistet sich ein kapitalistischer Staat mit diesem seinem Gewaltmonopol einen ziemlich generellen Widerspruch. Nämlich die Macht, die das Kapitalverhältnis und die Kapitalinteressen im Innern freisetzt, das Eigentum garantiert, also die freie Verfügung der Kapitalisten über die nationale Arbeitskraft sichert und voranbringt, selber das Geldmittel stiftet, also Wachstum, Bereicherung pur zum Zweck macht, stößt an Grenzen, und zwar weil sie selber Grenzen hat. Also so machtvoll und gewaltmonopolistisch wie nach innen unterwegs ist, so beschränkt ist sie eigentlich nach außen. Genügsamkeit kommt da nicht in Frage, sondern eigentlich geht eben diesen Grenzen zum Trotz oder wegen dieser Grenzen der Blick auch schon immer über die hinaus. Das ist erstens vom Staat her klar, weil eine Staatsgewalt, die pur aus der Geldvermehrung der Gesellschaft lebt, die belastet, und an der im wachsenden Maß, vornehm gesagt, sich bedient und eben unvornehm gesagt schmarotzt, die sieht das eigentlich genau andersrum. Die ist immer unzufrieden mit dem, was die eigene Gesellschaft als Basis abwirft. Die soll ja Überschuss hergeben, umso mehr, je mehr übrigens der Staat vermag, umso mehr Machtquellen will er sich also auftun. Also tut Ausgreifen nach außen Not, nicht wegen einer ökonomischen Notlage, sondern ganz im Gegenteil wegen des Ehrgeizes, sich mehr Quellen verfügbar zu machen, auch wenn die gar nicht der eigenen Hoheit unterstehen. Zweitens ist dieser Blick nach außen aber auch und hat in den Privatinteressen der Kapitalisten, also in der Art, wie die nationalen gesellschaftlichen Reichtumsquellen organisiert sind, selber die entschiedensten Agenten, die fungieren glatt als Auftraggeber an den Staat, ihnen den Weg nach außen zu ebnen. Als private Geldinteressen kritisieren die selber den Staat, er sei zu klein, und drängen über die Grenzen hinaus und verlangen von der Obrigkeit, ihnen das zu ermöglichen. Das Interesse am Wachstum ihres Reichtums ist also Stachel für die Entschränkung ihrer Zugriffssphären über die nationalen Grenzen hinaus und zugleich sind diese Interessen schon wieder Mittel des Staatsinteresses an Erweiterung seiner Machtgrundlagen nach außen. Also ist das, wenn man so will, die zweite große Entdeckung kapitalistischer Staaten. Dass man andere Staaten nicht berauben und erobern muss, sondern viel besser und ganz anders, oder vielleicht auch nicht ganz anders, als dauerhafte ökonomische Quelle der eigenen Macht verfügbar machen muss. So Geld verdienen, an denen organisieren, Kapitalzugriff auf die Welt zustande bringen. Das ist das Rezept, wie auswärtige Nationen sich als Reichtumsquelle funktionieren lassen, ohne dass man selber sie erobern und sich einverleiben muss, ohne dass man sie immerzu berauben und eigentlich damit auspowern muss. Also Welteroberung mal anders, nämlich durchs Kapital. Statt Unterwerfung, Erschließung als nationale Geschäftsquelle, die zur Sphäre eigenen Wachstums machen. Und das heißt andererseits zugleich, also sich deren Interesse an Reichtumsmehrung zunutze machen, um das eigene Bereicherungsinteresse zum Interesse der fremden Gesellschaft und des anderen Staates zu machen. So wie man daheim die Privatinteressen der Geschäftswelt zum Hebel der Herrschaftsausstattung macht, so will man nach außen eben das Interesse anderer Staaten für sich produktiv machen, indem man deren Inventar und die stofflichen Mittel, das Menschenmaterial, aber auch das dort vorhandene Kapital zum erweiterten Raum des eigenen Wachstums macht. Zu arrangieren von kapitalistischer Konkurrenz zwischen den Nationen heißt es. So, dass die eigene Nation davon profitiert. Und das ist eigentlich mal so gesehen der ganze materielle Gehalt des Weltmarkts. Darin ist allerdings einiges eingeschlossen. Nämlich, das heißt ja erstens, wenn man sich so eine andere Staatsgewalt erschließen will, also den Grenzen das Trennende nehmen will, dann heißt das auch, man muss sich mit den anderen Staaten ins Benehmen setzen. Man muss mit denen übereinkommen, dass Benutzung ihrer ökonomischen Ressourcen durch Kapitalisten des eigenen Landes erlaubt sein soll und wie es erlaubt sein soll. Und dafür kommt es als erstes mal darauf an und dafür wird dann auch die andere Macht anerkannt. In der Regel jedenfalls. Weil dieser Geschäftsverkehr setzt Anerkennung voraus und das wird dann auch prompt so aufgefasst und ist die ganze Grundlage für diese Ideologie, dass mit dem Handel eigentlich auch Frieden in die Welt kommt. Dass überhaupt der Handel der Inbegriff von friedlichen, das heißt gewaltlosen Verkehr sei. Umgekehrt, bei Globalisierungskritikern, weil der Stoff der Anerkennung zwischen den Staaten das Wirken des Kapitals über die Grenzen hinaus ist, meinen und monieren auch die, dass ausgerechnet hier der Staat gar nicht mehr als Subjekt und als Souverän unterwegs wäre, also deren Fassung von Frieden heißt kritisch, hier hat sich die Staatsgewalt ja vollständig ausgemischt oder zum Erfüllungsgehilfen zur untergeordneten Instanz eines globalen Kapitals gemacht. Dabei ist ganz andersrum. In Wahrheit hier alles unmittelbar Werk und Interesse der Staaten. Es ist Akt ihrer Einigung und eben Daueraffäre zwischen ihnen. Weil diese Anerkennung heißt ja nicht Zurücktreten des Staats von seinem Egoismus, sondern ist eigentlich der Weg, diesen Egoismus zu verfolgen.
Aber ich denke, der Staat ist auch vertritt die Interessen der verschiedenen kapitalistischen Kräfte. Zum Beispiel, es gibt Waffenindustrien, es gibt wirtschaftliche Industrien, Monopole und so weiter. Und im Staat gibt es Parteien oder Kräfte, die verschiedene Teile von dieser können Kapitalisten Interesse aufdrücken. Und im Interesse von diese Monopole oder so, verschärfen Geld, Schanzenwert auch, diese Kriege und so weiter. Und ich denke, das auch ist wichtig zu betrachten. Weil sie betrachten die Stadt nur als etwas Abstraktes. Also diese ganze Monopole und so weiter nicht damit zu tun haben. Kapitalistische Monopole.
Ich wollte gerade ganz andersrum, ich wollte erklären, erstens, dass es ein Staatsinteresse an sowas gibt, wie weltweites Agieren des Kapitals. Das ist also, Staaten sich auch dafür stark machen, Förderer eben der Monopole oder der internationalen Kapitale, der Multis sind, die Sie jetzt sagen, die ich gar nicht erwähne oder vergesse, und wollte auf der anderen Seite sagen, hier trifft sich das Staatsinteresse eben mit dem Interesse von Kapitalisten über die nationalen Grenzen hinaus zu agieren. Und das habe ich ja eben zu erläutern versucht, dass hier sich also Staatsinteresse an Erweiterung an seine Reichtumsquellen wie Kapitalinteresse an Vermehrung seines Privatreichtums, beides als über die Grenzen hinaus, dann als Einigungswerk mit anderen Staaten, als Eröffnung einer Konkurrenz, in der diese Kapitalisten sich dann betätigen, mehr oder weniger bewähren, also die Inszenierung einer ganzen internationalen Konkurrenz, das Ergebnis dieser Staateninteressen ist. Ich wollte eigentlich jetzt nicht über die verschiedenen Abteilungen und Fraktionen der Kapitalisten reden, die sich da betätigen, sondern über das prinzipielle Verhältnis, dass damit Staaten eingehen, wie und in welcher Weise sie sich damit vom internationalen Erfolg des Kapitals abhängig machen und wie sie sich an dem dann zu schaffen machen. Also insofern verstehe ich Ihre Erläuterung gar nicht als Einwand, sondern ich hoffe, ich habe es jetzt ungefähr eingeordnet, wie ich meine, dass ich darüber durchaus rede.
Ja, das stimmt schon, aber ich denke, dass die Monopole zum Beispiel die Waffenindustrie oder so oft eigene Dynamik haben, die zwingen ihre Gesetze an die Stadt oder haben die Kräfte für die Stadt, dass das einfach ihre Interessen durchführt.
Und welche sind es denn?
Zum Beispiel das USA, diese Republikaner. Natürlich, die Republikanische Partei hat vergessen und Interessen der Waffenindustrie in den USA. Und dadurch hat mehr aggressive Politik von USA zu sehen, als zu Demokratenzeit.
Das ist eine komische Betrachtungsweise, dass ein Rüstungsinteresse eines Staates, jetzt insbesondere das der USA, was ja nicht sehr gering ist, was eben Maß nimmt, gleich an, man muss drei Kriege in der Welt auf einmal führen können, man muss einen Irak ohne große amerikanische Opfer militärisch klein machen können. Dass dieses Interesse, was überhaupt eine ganze Rüstungsindustrie in einem solchen Staat, eben eine ganze kapitalistische Rüstungsindustrie nach sich zieht, jetzt zum Anhängsel, umgedreht zum Politik, was zum Opfer dieser Rüstungsindustrie werden soll, die kommt doch gar nicht anders in die Welt als aus dem Bedarf einer amerikanischen Nation, eben kriegerisch in der Welt rumzuvorwerken. Sich eine Abschreckungsmacht zu verschaffen, die wirklich auch die ganze Welt dann beeindruckt. Dass deswegen dann immerzu Politiker sich gut mit der Rüstungslobby stehen und umgekehrt die Rüstungslobby bei der Politik an sie chambriert, ja, das ist dann die banale, die langweilige Seite dieses Verhältnisses eigentlich. Das ist doch dann völlig klar, wenn ein Staat sagt, er will Militär und zweitens, wie alles in seiner Gesellschaft, organisiert er seinen Staatsbedarf geschäftlich und zwar als großes und gleich auch als weltweites Geschäft. verkauft Waffen auch in alle Welt und kriegt darüber auch noch Einfluss. Ja, dass das dann eine ganze große Industrie in die Welt setzt und kapitalistisch erfolgreich macht. So, das ist doch dann nicht verwunderlich. Aber das umzudrehen und zu sagen, hier ist die Politik halt der Hampelmann der Rüstungslobby,